Ja, von meiner Seite einen guten Morgen. Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Brief lesen, der zu einer ganz anderen Zeit an eine ganz andere Person geschrieben wurde. Es gibt es ja manchmal so bei berühmten Persönlichkeiten, dass man sich ihren Briefwechsel anschaut und den dann auch teilweise veröffentlicht. Und da gibt es natürlich vielschichtige Probleme. Ich will mal zwei davon nennen. Das eine ist, man versteht manche Aussagen und Andeutungen nicht, weil man die Situation nicht kennt, auf die der Schreiber sich bezieht. Und das zweite ist, ihr lebt zu einer ganz anderen Zeit. Und deswegen versteht man manche Aussagen auch nicht so ganz richtig. Wenn da zum Beispiel von einer Fahrt von Frankfurt nach Köln die Rede wäre, in so einem Brief, dann macht es doch einen großen Unterschied, ob man das im schnellen ICE macht und in 40 Minuten da ist, falls die Bahn mal ausnahmsweise pünktlich ist, oder im Auto und deshalb etwa 2 Stunden braucht, falls es mal ausnahmsweise keinen Stau gibt, oder ob man mit einer Pferdekutsche unterwegs ist. Und es dauert Tage. Und so ähnlich ist das auch, wenn wir uns mit Briefen befassen, die Paulus im Neuen Testament geschrieben hat. Sie enthalten Gottes Wort. Und das ist auch für uns heute gültig. Aber es ist manchmal notwendig, dass wir uns mit der Zeit und den Hintergründen beschäftigen, die für den Brief und sein Verständnis wesentlich sind, um zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Und dann das Gesagte auf unsere Zeit und Situation übertragen zu können. Wir wollen uns heute Morgen einige Verse aus dem Brief des Paulus an die Galater anschauen. Wir werden dabei zunächst anfangen mit dem Verhältnis zwischen Paulus und den Galatern und der damaligen historischen Situation. Und im zweiten Schiff wollen wir uns dann mit einem ganz zentralen Begriff beschäftigen, der für Paulus sehr wesentlich ist und der in diesem Brief eine hohe Bedeutung hat. Das ist das Wort Gnade. Wir wollen darüber nachdenken, wie zentral die Gnade für die Botschaft des ganzen Neuen Testamentes ist und welche Probleme es in den Gemeinden Galatiens damals gab. Und schließlich geht es dann um die Frage, was das jetzt für uns heute bedeutet. Wir fangen mit dem Galaterbrief an. Der Brief des Paulus an die Galater ist vermutlich der erste Brief, den der Apostel Paulus im Neuen Testament geschrieben hat. Auf seiner ersten Missionsreise, so um 46, 47 nach Christus, hatte Paulus das südliche Galatien besucht. Hatte Paulus das südliche Galatien besucht und hat hier verschiedene Gemeinden gegründet. Vermutlich handelt es sich zu dem Zeitpunkt des Briefes hauptsächlich um kleinere Gemeinden, die sich in verschiedenen Privathäusern versammelten. Bei seiner zweiten Reise, etwa 49 bis 51 nach Christus, hat er die Gemeinden dann wieder besucht, sie gestärkt und unterstützt. Und der Brief wurde dazwischen geschrieben, also irgendwann zwischen 47 und 49 nach Christus. Offenbar hatten schon sehr bald, nachdem Paulus zurück nach Antiochien gekommen war, einige jüdische Christen die Gemeinde aufgesucht. Sie waren nicht einverstanden damit, dass Heiden, also nicht Juden, ebenfalls zu Gottes Gemeinde gehören sollten, ohne dass sie vorher Juden werden könnten. Wenn man sich die verschiedenen Briefe des Neuen Testaments anschaut, dann war das die große Streitfrage der ersten Gemeinde. Konnte man Christ sein, ohne vorher Jude zu werden? Musste man sich also beschneiden lassen als Mann und sich dadurch dem gesamten alttestamentlichen Gesetz, das durch Mose am Berg Sinai dem Volk Israel gegeben worden war, unterordnen? Eigentlich hatte Gott diese Frage schon sehr deutlich beantwortet, als er den Christen in Antiochien den Heiligen Geist gegeben hatte, und zwar genauso wie vorher in Jerusalem bei der Pfingstpredigt des Petrus. Und wenn sie den Heiligen Geist hatten, gehörten sie doch zu Gottes Volk, seiner Gemeinde. Das war auch die Predigt von der Gnade Gottes in Jesus Christus gewesen, die Paulus den Menschen in Galatien verkündigt hatte und die angenommen hatten. Aber jetzt stellten die Judenchristen, die die Gemeinde besuchten, dies in Frage. Wer war schon Paulus? Der war doch gar kein richtiger Apostel. Und dann war er von einer heidnischen Gemeinde, also heidenchristlich gut, die in Antiochien nämlich, ausgesandt worden. nicht von Jerusalem, der Muttergemeinde. Also welche Autorität hatte dieser Mann? Bestenfalls konnte er sich auf Petrus berufen, den Paulus bei seinem ersten Besuch in Jerusalem getroffen hatte. Petrus hatte den Dienst des Paulus gestärkt und bestätigt und anerkannt, dass Gott ihn als Apostel zu den Heiden geschickt hatte. Also, wer war dieser Paulus? Und wie konnte er sich mit seiner Botschaft gegen alles stellen, was seit Jahrhunderten anerkannte göttliche Lehre war, nämlich dass Gott sich das Volk Israel als sein Volk ausgesucht hatte und dass deswegen jeder, der zu Gott kommen wollte, das nur über dieses Volk Gottes Israel tun konnte. Und das wiederum bedeutete, dass man sich beschneiden lassen musste und das alttestamentliche Gesetz halten. Nur dann konnte man auch vollwertiger Christ sein. Ich finde es sehr spannend, wie Paulus mit diesen Vorwürfen und dieser Lehrmeinung umgeht. Schauen wir es uns mal etwas genauer an. Die ersten 5 Verse aus dem Galaterbrief lesen wir: Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie in antiken Briefen damals üblich, beginnt Paulus damit, dass er zunächst sich selbst vorstellt. Jede Kultur hat ja andere Regeln für Briefe. Ja, bei uns steht immer oben drüber, lieber sowieso, sowieso, oder sehr geehrte Damen und Herren, oder was auch immer. Ja, es steht immer was oben drüber. Und dann haben wir oben so ein Fenster, wo der Adressat drin ist, da haben wir schon Fensterbriefe für, ja. Und dann steht der Absender irgendwo noch klein dabei. Also es gibt für jeden Brief, in jeder Kultur gibt es so bestimmte Regeln, auch damals für Paulus. Und das war, dass man bei Briefen anfing, damit zu sagen, wer man selber ist. Er sagt hier, Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind. In den meisten seiner Briefe ist die Selbstvorstellung des Paulus deutlich kürzer. Oft steht da nur, Paulus, Apostel Jesu Christi. Schließlich kennen die Gemeinden ihn ja, sie wissen ja, wer er ist. In diesem Fall ist es ziemlich ausführlich und Paulus macht deutlich, dass er nicht ein Apostel von Menschen ist, auch nicht durch einen Menschen dazu berufen wurde, weil genau das war ja der Vorwurf der Gegner. Was ist eigentlich ein Apostel? Kennen wir heute noch aus der Neuapostolischen Kirche oder so, aber sonst verwenden wir den Begriff ja eigentlich nicht mehr. Das griechische Wort bedeutet Abgesandter, Botschafter, könnte man auch übersetzen. Paulus sagt, ich bin nicht von Menschen geschickt worden. Ich bin kein Botschafter von Menschen. Also wenn die Irrlehrer ihm vorwerfen, dass er seine Autorität von der Gemeinde in Antiochien habe, dann sagt er, ist das nicht richtig. Seine Autorität kommt von Jesus Christus und Gott, dem Vater. Und wenn sie ihm unterstellen, dass es nur Petrus gewesen sei, der ihn in seinem Dienst bestätigt hat, ist auch das falsch. Seine Autorität kommt von Gott selbst und es sind ganz viele, die hinter ihm stehen. Das macht er sehr deutlich hier in diesen ersten Versen. Der Vorwurf der Irrlehrer stimmt nicht. Er ist ein Apostel, weil Jesus selbst ihn dazu beauftragt hat. Schon in dem Video wurde das ja auch deutlich, das bezieht sich zurück auf diese Geschichte, wo Jesus ihm erschienen war, damals auf seinem Weg nach Damaskus und wo er ihn beauftragt hatte, das Heil Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus bis an die Enden der Erde zu tragen. Und nach dieser ausführlichen Selbstdarstellung kommt relativ kurz die Nennung der Adressaten an die Gemeinden in Galatien. Das ist ziemlich kurz. Man könnte sagen, fast schon ein bisschen schroff. Es ist meistens ausführlicher an die Heiligen, die da sind in der Gemeinde sowieso. Also meistens lässt sich Paulus da ein bisschen mehr aus als hier. Und dann kommt, wie üblich in allen Paulusbriefen, ein Gruß an die Adressaten, der im Gegensatz zu den meisten anderen Briefen schon relativ ausführlich ist und der das eigentliche Thema des Briefes sehr deutlich zur Sprache bringt. Er sagt: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Gnade und Friede. Mit diesen beiden Segenswünschen beginnt Paulus jeden seiner Briefe. Und mit dem Wunsch nach der Gnade Gottes endet er jeden seiner Briefe. Könnt ihr mal nachlesen im Neuen Testament. Steht immer am Anfang und am Ende. Wie so eine Klammer um alles, was gesagt wird, die Gnade Gottes. Damit sind wir bei dem zweiten Gedanken, das Evangelium der Gnade. Paulus hat nur ein Evangelium, das ist das Evangelium der Gnade. Und was das heißt, das erläutert er jetzt hier in den Versen 4 und 5. Jesus hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, um uns zu erretten von dieser gegenwärtigen bösen Welt, sagt er. Zwei Themen greift Paulus hier auf. Einmal die Erlösung von unseren Sünden und die Rettung aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Die Erlösung von unseren Sünden. Also Paulus spricht davon, dass Jesus sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Und er greift damit ein Thema auf, das die Bibel von der ersten Seite her schon hat. Wie können wir erlöst haben? Vielleicht ist es nicht die erste Seite, sondern die zweite oder dritte, je nachdem, wo Kapitel 3 stehen im Erstbuch Mose. Ja, Sündenfall. Seit da ist die Frage, was macht Gott jetzt? Wie kann dieses Problem gelöst werden? Denn seit Adam und Eva im Garten Eden damals gesündigt haben, tun wir das auch. Nicht immer und nicht ständig und nicht in jeder Situation und nicht gezwungenermaßen, aber doch jeder von uns an verschiedenen Stellen. Es geht dabei Sünde gar nicht so sehr um die einzelnen moralischen Fehlverhalten. Da gibt es ja Leute, die können durchaus auf die Schultern klopfen und sagen, ich mache das doch eigentlich ganz gut. Es gibt Leute, die sich sozial unheimlich engagieren und keine Christen sind. Es gibt Leute, die führen ein sehr sauberes Leben, moralisch gesehen, sind keine Christen. Das ist gar nicht so sehr die Frage der moralischen Verwerflichkeit unseres Tuns, das ist ja immer nur die Folge von etwas, sondern es ist das Problem in uns drin. Es ist ein Leben ohne Gott. Das war das, was damals Adam und Eva gemacht hatten. Sie hatten sich entschlossen, ab jetzt nach eigener Regie zu leben und nicht nach dem, was Gott sagt. Und das ist das, was wir erben von Adam und Eva. Das ist das, was wir Erbsünde nennen. Das ist gar nicht die Schuld von Adam und Eva, sondern die Tatsache, dass wir in dieser Trennung von Gott hineingeboren sind, von klein auf. Wir sind deswegen Sünder, weil wir ohne Gott leben. Und das schafft der eine ein bisschen besser, damit klarzukommen, und der andere, der fällt so richtig auf die, ihr wisst schon, Schnauze. Im mosaischen Gesetz gab es dafür die Opfer. Wenn man denkt, das Alte Testament hätte im Gesetz sozusagen Regeln aufgestellt, damit man durch das Einhalten dieser Regeln gerecht wird vor Gott, sagt Paulus, das geht nicht. Das kann kein Mensch. Und das typische Zeichen dafür waren die Opfer. Wenn es darum gegangen wäre, dass Gott sagt, das sind die Regeln, haltet euch daran und alles ist gut und das war's, dann hätten wir keine Opfer gebraucht. Aber weil Gott wusste, dass das gar nicht klappt, dass kein Mensch das schafft, gab es die Opfer. Und sie sorgten dafür, dass Gott Sünde nicht zurechnet. Sünde wird im Alten Testament, in der Zeit des Alten Bundes, immer nur zugedeckt. Sie wird sozusagen aus meiner Rechnung rausgenommen, aber sie ist noch da. Die Bibel sagt mal, sie wird im Meer versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Oder sie ist so weit von uns entfernt, wie Abend und Morgen voneinander entfernt sind. Aber wisst ihr, egal wie weit es ist, sie sind immer noch da. Und das ist das, was Jesus ändert. Das ist das, was sich am Kreuz verändert hat. Als Jesus am Kreuz starb, sorgte er für wirkliche Erlösung von unseren Sünden, weil er dafür bezahlt hat. Wir gehen jetzt auf Ostern zu. Ja. Das ist die Zeit, wo wir in besonderer Weise daran denken, Jesus ist für uns gestorben, stellvertretend, an meiner Stelle. Er war der Einzige, der nicht selber Tod verdient hatte, weil er der Einzige war, der nie gesündigt hat. Der Einzige, der von Anfang an in dieser Beziehung mit seinem Vater im Himmel, mit Gott gelebt hat. Und deswegen der Einzige, der keinen Tod verdient hatte. Und deswegen auch der Einzige, der sein Leben freiwillig an unserer Stelle hingeben konnte. Jeder andere stirbt nur für sich selbst. Jesus starb für uns. Und damit bezahlt er die Schuld, die wir haben. Und jetzt fragt Paulus, wenn das so ist, warum versucht ihr denn jetzt wieder zurückzugehen in diesen alten Bund hinein? Der Bund ist vorbei. Damit meine ich jetzt nicht, dass Israel jetzt nicht mehr das Volk Gottes ist oder dass die Verheißungen Gottes für Israel aufgehoben worden wären. Das macht Paulus im Römerbrief deutlich. Nein, nein, sagt er, das stimmt, das bleibt. Aber es ist ein neuer Weg zum Heil. Der geht nicht mehr über die Erfüllung der Speise- und Tieropfergesetze und sonstiger Opfer, sondern der geht über Jesus. Und damit brauchst du nicht mehr zurück. Wer Jesus, dieses Opfer von Jesus angenommen hat, wer an ihn glaubt, wer ihn zum Herrn seines Lebens macht, dessen Schuld ist wirklich weg. Die ist nicht nur zugedeckt, die ist nicht nur im Meer versenkt, die ist weg, bezahlt. Und das ist wie eine Schuld, die du irgendwo hast, für irgendeinen Menschen oder irgendeinem, ja, wo auch immer, wenn jemand kommt und bezahlt das, gibt es keinen Anspruch mehr an dich. Der ist vorbei. Dreimal in diesen Versen 1 bis 5 nennt Paulus Gott Vater. Das ist das Evangelium der Gnade. Gott wird zu unserem Vater, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Und weil er uns dadurch mit Gott versöhnt hat. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Das war ja diese Barriere, die Gott und Mensch voneinander trennte im Tempel. Die durfte nur einmal im Jahr von dem hohen Priester, nachdem der sich selber erstmal reinigen musste, der durfte einmal da hineingehen. Und wisst ihr, was sie gemacht haben damals? Die haben dem hohen Priester ein Seil an den Fuß gebunden und den von vorn außen festgehalten. Denn falls der ohnmächtig würde oder umfallen würde, müsste man ihn ja rauskriegen und es durfte ja niemand hinein. Und als Jesus stirbt, da zerreißt das. Und auf einmal kann jeder gucken. Was für eine Symbolik, ja? Gnade und Frieden. Mit diesen Worten umschreibt Paulus das, was Jesus gebracht hat. Gnade, das heißt die unverdiente Zuwendung Gottes. Oder wie Paulus im Römerbrief schreibt, in Römer 5, Vers 9, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Wir haben nichts geleistet, außer schlimme Sachen. Wir haben nichts zu leisten, wir können auch nichts leisten, um uns die Gnade zu verdienen. Gnade kann man nicht verdienen, das ist einfach vom Prinzip her so. Wenn ich es verdient habe, ist es keine Gnade mehr, das ist belohnt, ist es Lohn. Gnade kann ich nicht verdienen. Und Friede beschreibt dieses neue Verhältnis, das jetzt zwischen Gott und uns herrscht. Ein Verhältnis, in dem alles in Ordnung ist. Alles ist so, wie es sein soll. Ich glaube, dass bei Paulus hier das alttestamentliche Verständnis des Wortes Friede im Hintergrund steht. Er ist ja ganz und gar geprägt vom Alten Testament. Er denkt so, er lebt so. Shalom. Shalom ist viel mehr als Friede. Shalom ist ein Zustand des Heilseins, wo alles so ist, wie es sein soll. Das Wort wird im Alten Testament auch für Gesundheit zum Beispiel benutzt, ja? Wenn Shalom ist, dann bin ich gesund. Dann ist bei mir im Körper und so alles so, wie es sein soll. Es wird auch für Wohlstand benutzt. Wenn ich genug zu essen und zu trinken habe, wenn das Portemonnaie gefüllt ist, dann ist Shalom. Dann ist alles so, wie es sein soll. Und das wird auch für Beziehungen verwendet. Wenn da alles so ist, wie es sein soll, dann ist Shalom. Shalom heißt in diesem Fall, der heilige und allmächtige Gott ist mein Vater. Er liebt mich unendlich. Und damit ist alles perfekt und vollkommen. Und das Zweite umfasst dieses Evangelium der Gnade. Es ist die Rettung aus der gegenwärtigen bösen Welt. Wörtlich steht hier, dass er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Dahinter steht das Bild einer Befreiung aus einer starken Macht, die mich gefangen hält. Die gegenwärtige böse Welt, das ist nicht das, was wir als Christen so manchmal meinen, wenn wir von der Welt reden und wir meinen die moralisch fragwürdigen Aspekte unserer Gesellschaft oder so. Auch das ist wieder mal, wir verwechseln Ursache und Wirkung. Gemeint ist hier die Welt als das Reich des Teufels, das Reich der Finsternis. Und wieder sind wir bei Adam und Eva. Als damals Adam und Eva sich entschlossen haben, Gott nicht zu gehorchen, sondern von der verbotenen Frucht zu essen, kamen sie selbst und diese ganze Welt unter die Herrschaft des Teufels. Er ist, sagt Paulus mal an einer anderen Stelle, der Gott dieser Welt. Und aus dieser Herrschaft sind wir durch Jesus herausgerissen worden. Das schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, 13, so. Er sagt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Dieser zweite Aspekt richtet sich also weniger nach hinten, auf das, wovon wir gerettet wurden. Es geht mehr darum, wozu uns das Evangelium der Gnade gerettet hat, nämlich, dass wir jetzt frei leben können und Gott dienen. Ich bin nicht mehr versklavt, ich kann anders leben. Jesus ist nicht nur der Erlöser, er ist auch der Herr. Die biblische Gnade geht immer in diese beiden Richtungen. Einmal ist es die Gnade der Erlösung von unserer Schuld. Gott wird zu unserem Vater, ohne dass wir irgendetwas dazu beitragen müssen oder können. Und dann ist es eine Gnade, die uns herausreißt aus der Gefangenschaft der Sünde und frei macht zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Natürlich wird das jetzt hier nur angedeutet. Paulus wird später in dem Brief das noch ausführlich ausführen. Aber es gehört schon hier am Anfang dazu. Wir sind erlöst und befreit, um als Erlöste und Befreite zu leben. Und das heißt auch, dass wir uns nicht wieder einfangen lassen sollen von Menschen, die unsere Erlösung oder Befreiung in Frage stellen oder die noch etwas dazufügen, was wir eben auch noch benötigen, damit unser Heil vollkommen wird. Und damit bin ich bei dem dritten Gedanken. Kein anderes Evangelium. Paulus hat sich in den ersten 5 Versen an die Grundregel gehalten, die damals für Briefe galt. Auch wenn er sie inhaltlich etwas speziell gestaltet hat. Er hat damit begonnen, indem er sich selbst vorstellt, dann die Empfänger nennt, dann hat er einen einleitenden Segenswunsch für die Empfänger angefügt. Und an dieser Stelle folgt bei allen anderen Briefen des Apostels eine Vorrede, in der er für die Gemeinde und die Gemeindeglieder dankt, an die der Brief gerichtet ist. Sogar bei den Korinthern macht er das und mit den Korinthern hatte er so seine echten Probleme. Aber er beginnt damit erst einmal zu sagen, was sie in Gott alles haben und was sie sind und wie dankbar er dafür ist, dass in ihnen so viele Leute sind, die so geistlich leben. Alles das sagt er, obwohl er nachher den ganzen Brief dazu nutzt, ihn mal so, ja, an der einen oder anderen Stelle deutlich zu sagen, wo sie schief liegen. Die Vorrede dieses Briefes hier weicht davon ganz stark ab. Denn anstelle zu danken, fängt er mit einem ziemlich harten Tadel an. Er beginnt mit den Worten, mich wundert. Mich wundert. Wir würden heute sagen, also ich muss mich doch schon sehr wundern. Das ist sehr vorsichtig formuliert, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das so lese, Paulus war auf 180. Mich wundert das. Statt darüber zu sprechen, wie sehr die Christen in der Gemeinde in Galatien für ihren Glauben bekannt geworden sind oder welche großartigen Gaben Gott ihnen geschenkt hat, was er in den anderen Briefen überall macht, bringt Paulus sein Entsetzen zum Ausdruck darüber, wie schnell die Gemeinde in Galatien das Evangelium der Gnade verlassen hat. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch das Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, sage ich es abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Paulus wundert sich darüber, wie schnell das ging bei euch. So schnell habt ihr das Evangelium der Gnade aufgegeben. Und damit wenden sie sich ja auch ab von Gott, der sie in diese Gnade hineingerufen hat. Das Text, das im griechischen Text für berufen steht, ist das gleiche Wort, das auch in dem Wort für Gemeinde steckt. Ekklesia ist nämlich die Gruppe der Herausgerufenen. Dahinter steht auf der einen Seite aus dem Alten Testament die bekannte Versammlung des Volkes Gottes, die Kahal, und auf der anderen Seite die im Römischen Reich übliche Volksversammlung der stimmberechtigten römischen Bürger. Diese stimmberechtigten römischen Bürger nannte man die Ekklesia. Das waren die Herausgerufenen, um ihre Stimme abzugeben, sag ich jetzt mal. Ja. Und genauso hat Gott die Gemeinden in Galatien gerufen. Sie waren Bürger des himmlischen Königreiches geworden. Davon hatten sie sich jetzt abgewandt, als sie den Lehren der Juden, christlichen Irrlehrer gefolgt worden waren. Sie hatten das Evangelium verlassen. Das Wort Evangelium wird in diesen Versen zweimal als Hauptwort und dreimal als Verb, als Tuwort benutzt. Einmal hier nicht ganz als Evangelium umschrieben, in der Übersetzung steht aber auch so da. Das ist das Thema dieses Abschnittes. Wörtlich übersetzt bedeutet Evangelium gute Botschaft. Euangelion, gut, eu und Angelis, die Botschaft. Das ist übrigens unser Engel, ist der abgeläutet von, ne? Von dem Angelion, weil Engel eigentlich auch nur Bote heißt, übersetzt. Die gute Botschaft, dahinter stehen sicher Texte auch hier wieder aus dem Alten Testament, zum Beispiel der in Jesaja 52,7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Also das steckt dahinter, ja? Diese vom Alten Testament, diese Vorstellung, da kommt der Bote, wisst ihr, wenn zum Beispiel irgendwo Krieg war. Da muss man ja informiert werden, wie es ausgegangen ist. Und wenn dieser Bote kam, und schon, der läuft schnell, ja? Der muss laufen, der ist völlig außer Atem, aber der ruft schon von fern, Euangelion, jetzt im Griechisch, ne? Gewonnen, gewonnen. Oder wenn ein König gekrönt worden war, dann gingen diese Boten ins ganze Land hinaus und riefen, eine gute Botschaft, wir haben einen neuen König. Das ist die eine Vorstellung dahinter. Und die andere ist, das gleiche Wort, dieses griechische Wort Evangelion wurde auch benutzt im Römischen Reich wieder. Man benutzte es, wenn zum Beispiel ein Sohn eines Kaisers geboren war. Dann gingen die Boten ins ganze Land und riefen, Euangelion, Evangelium, neuer Kaiser ist da. Oder bei der Kaiserkrönung, Euangelion, immer wieder passierte das, dass Boten kamen mit einer guten Nachricht von Rom und es im ganzen Römischen Reich verkündeten, das Euangelion. Paulus und mit ihm die Gemeinde des ersten Jahrhunderts stellte also den vielen guten Botschaften, die im Römischen Reich im Zusammenhang mit dem Kaiserkult verkündigt wurden, die eine gute Botschaft des Königs gegenüber, der wirklich und dauerhaft König ist und bleibt, Jesus Christus. Und dann benutzen sie für diesen Jesus Christus den griechischen Begriff Kyrios, Herr. Und das war ein Affront, weil Kyrios der Begriff war, der war für den Kaiser reserviert. Der war der Herr. Und die Christen sagten, unser Herr ist Jesus. Das Evangelium der Gnade, so habe ich diese Predigt überschrieben, das ist die eine gute Nachricht, die alle anderen guten Nachrichten weit überstrahlt. Die gute Nachricht von dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, der in seiner Barmherzigkeit Mensch wurde und für unsere Schuld am Kreuz starb. Der dann auferstand und durch seine Himmelfahrt zum König über alles gekrönt wurde. Um nichts weniger geht es. Das sind die Galater im Begriff zu verlieren. Sie haben sich einem anderen Evangelium zugewandt, schreibt Paulus. Und dann sagt er, es gibt ja eigentlich gar kein anderes Evangelium, es gibt nur dieses eine. Eine andere gute Nachricht kann gar nicht sein. Alles andere ist nicht die gute Nachricht. Das wird Paulus in dem ganzen Brief immer wieder aufgreifen, lest den ruhig mal für euch durch. Aber hier sagt er, das ist der Knackpunkt. Es gibt viele Themen, bei denen kann man unterschiedlicher Meinung sein, schreibt er in Römer 14 zum Beispiel, Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich und jeder sei seiner Meinung gewiss. Ja, ist okay, wir können Vielfalt ertragen, aber an der Stelle, sagt Paulus, hier, an der Stelle, wo das Evangelium gemeint ist, da gibt es das nicht. Da sagt er sogar, der sei verflucht. Selbst, sagt er, wenn Paulus, wir selbst, also ich oder wir selbst oder ein Engel vom Himmel so eine Botschaft verkündigen würde, der sei verflucht. Und für jeden anderen gilt dasselbe. Der sei verflucht, wenn du ein anderes Evangelium verkündigst. Vielleicht denkst du jetzt, das ist aber starker Tobak. Meine Güte, konntest du das nicht anders sagen, lieber Paulus, aber intolerant. Aber Paulus kann das nicht anders sagen. Denn hier geht es darum, dass jemand meint, dass das Opfer von Jesus nicht ausreichend gewesen ist. Und es ist doch das Größte und Höchste, was überhaupt je gebracht wurde für uns Menschen. Wenn wir darüber nachdenken, was das Gott selbst gekostet hat, wer meint, dass das nicht ausreicht, der tut etwas ganz Schlimmes. Der führt weg von dem Evangelium der Gnade. Und stehen wir heute nicht in der Gefahr, die jüdischen Beschneidungen oder die Einhaltung der alttestamentlichen Speisegebote oder sowas oder der Feste Israels irgendwie zu fordern. Aber die gleiche Gefahr wie damals gibt es auch für uns. Immer dann, wenn es heißt Jesus und, dann verlassen wir das Evangelium der Gnade. Jesus und. Um Christ zu werden, als Christ zu leben, musst du aber. Oder wenn du wirklich Christ sein willst, dann. Oder Gott liebt dich nur, wenn. Oder auch nur Gott liebt dich noch viel mehr, wenn. Alles das verlässt das Evangelium der Gnade. Ob es eine bestimmte Art der Kleidung ist, die du tragen musst, um Christ zu sein, einen bestimmten Lebensstil oder eine bestimmte theologische Überzeugung. Immer dann, wenn diese Dinge als notwendig angesehen werden, um wirklich Christ zu sein, haben wir ein Jesus und. Natürlich hat unser Christsein Folgen für alle diese Bereiche. Und natürlich muss man auch darüber reden, über Kleidung, über Lebensstil, über theologische Überzeugungen, die wir pflegen. Aber es sind eben die Folgen unseres Christseins. Und nicht die Voraussetzungen dafür. Und wenn wir das umdrehen, dann machen wir den Fehler der Galater. Wenn wir denken, Gott liebt uns ein bisschen mehr, wenn wir jeden Tag stille Zeit machen. Ich mache das, ich finde das auch wichtig. Aber wenn wir denken, Gott liebt uns mehr, wenn, dann ist es falsch. Es ging mir heute Morgen darum, dass wir zum einen verstehen, in welchem historischen Kontext hinein der Galaterbrief geschrieben ist und dass wir erkennen auf der anderen Seite, wie ungeheuer groß die frohe Botschaft ist, die wir verkündigen. Gott liebt dich und zwar völlig unverdient, aus lauter Gnade. Er sucht dich und er will dein Vater werden und sein. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du dich beschenken lässt. Als Jesus damals am Kreuz gestorben ist, hat er alle Schuld der Welt, auch deine, ein für allemal bezahlt. Das ist Gnade, rein und unverdient. Und wenn du dieses Geschenk der Vergebung noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich heute Morgen ein. Mach es doch für dich fest. Lass dich beschenken von Gott. Und wenn du schon lange angenommen hast, dann fang nochmal neu darüber an zu staunen, wie ungeheuer groß und bedingungslos seine Gnade und Liebe ist. Amen.